Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist Bern einfach vom Montag, 22. April 2024. Am Mikrofon Dominik Feusi, unterwegs in der Schweiz aus dem Auto und in Zürich, Cami Lothe. Hoi Cami.
Hoi Dominik.
Ja, hast du dich vom 6 Leuten erholt?
Ich muss sagen, jetzt, als ich 30 geworden bin, hat sie schon mehr als ein, zwei Tage gebraucht. Das merke ich jetzt schon langsam. Also es geht nur noch bergab.
Die ganze Schweiz erholt sich nämlich nicht vom 6 Leuten, weil es ist ja wahnsinnig. Der Schnee, den wir haben, die Wetterkonstellation, trotz Klimawandel versinkt die Schweiz im Schnee. Das ist alles nur wegen euch Zürcher. Ihr habt den Böck nicht angezündet und jetzt müssen wir das alle ausbaden.
Ja, es ist klar, oder? Jetzt gibt es einfach keinen Sommer, solange das Ding noch nicht gebrannt hat, oder? Jetzt bleibt es einfach Winter. Aber zum Glück, heute ist rausgekommen, dass es wirklich so aussieht, dass könnte man den in Appenzell ausroden, doch noch verbrennen und wir doch noch Hoffnung haben auf einen guten Sommer.
Aber ich habe gelesen, am 22. Juni. Ich meine, wieso erst dann? Haben wir jetzt bis dann Winter?
Das könnte ganz schlimm werden. Ich hoffe es nicht, aber vielleicht ist es wirklich so, dass wir jetzt Winter haben bis im Juni, aber dank Appenzell Ausserrhoden, dass wir wenigstens eine Chance haben noch auf Sommer, wenn wir das Ding abfackeln können.
Machen das doch früher. Gibt's nicht oder ist da der grüne Baudirektor vom Kanton Zürich, der Martin Neukomm, sagt irgendwie, es gibt zu viel CO2-Ausstoß? Oder was ist echt der Grund?
Ja gut, wegen dem CO2-Ausstoß haben wir ja schon ein Problem gehabt. Wir dürfen keinen Brennsprit brauchen, um das Ding mehr abfackeln. Also schon dort hat man eingegriffen. Aber es ist einfach so, wenn man den Böck nicht verbrennt, gibt es keinen Sommer.
Gut, also Zürich ist wieder mal an allem schuld. Aber Zürich tut auch Probleme anpacken oder respektive benennen. Nur werden sie in Bern nicht gelöst. In Zürich macht man sich Sorgen wegen der illegalen, gewalttätigen Eritreer, die sich gegenseitig Schlachten liefern, an verschiedenen Orten bereits. Der Mario Fehr hat in der NZZ den Beat Jans angegriffen. Er hat gesagt, das geht so nicht weiter. Der Beat Jans mich bei kriminellen Eritreer nicht. Man hätte Namen schon im letzten Herbst dem Staatssekretär für Migration genannt. Und 12 konkrete Fälle, Personalien und sehen mich einfach nicht, ging da nicht gegen die vor, obwohl das der Beat Jans ja gross angekündigt hat.
Ja, das Ganze kommt vom Regierungsratspräsident Mario Fehr, jetzt parteilos. Früher war er ja bei der SP. Und eben wirklich, es geht um 12 konkrete Fälle, wo es eben zu Auseinandersetzungen gekommen ist von Regimeanhängern, aber auch Gegner. Und das natürlich auch in der Schweiz, oder? Also es wird ein ausländischer Konflikt in der Schweiz ausgetragen. Und der Mario Fehr hat gefordert, dass man eben bei diesen regimetreuen Eritreer, dass man dort den Schutzstatus aberkennt, sind die 12 Fälle, die man hat. Und gleichzeitig wartet man jetzt seit Monaten auf eine Reaktion aus Bern in Zürich. Und da muss ich schon sagen, die Fälle waren so gross in den Medien. Man hat ganz klar festgestellt, dass man ein Problem hat. Und trotzdem passiert nichts.
Gut, es ist natürlich, ich glaube wirklich, die Berner Mühle, die malen eben relativ langsam. Darum bin ich ja immer ein bisschen Föderalist. In den Kantonen kannst du Sachen viel schneller erledigen, weil man viel näher bei den Menschen ist, bei den echten Problemen. In Bern tut man viel mehr auch Sachen zerreden. Niemand übernimmt Verantwortung, oder? Ich kann jetzt den Grund nicht. Im Artikel von der NZZ redet sich Sam raus. Nein, also man mich schon etwas und ein Schlüsselbeamter sei zurückbeordert worden aus Eritrea und so weiter. Also weißt du, so ein bisschen rausschnurren tut man sich dann noch gern und tut man sich sehr kreativ. Aber einfach machen, das ist halt, je weiter weg eine Behörde ist von den Leuten, desto weniger ist das der Fall, oder?
Aber ja, reden wir wirklich vielleicht gerade mal über die Beamten. Ich weiss, das ist eines deiner Lieblingsthemen. Es gibt tatsächlich so Verbindungsbeamte im Ausland für die Schweiz. Denen sagt man Immigration Liaison Officer. Und bei denen geht es gerade darum, dass die Informationen zum Beispiel über Flüchtlingsströme kommunizieren. Es geht auch um Rückkehr und Zusammenarbeit mit den Heimatländern. Also die haben wirklich eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Asyldossier. Und gerade ausgerechnet bei Eritrea, wo wir eben jetzt die Auseinandersetzungen hatten, dort hat man den Verbindungsbeamten hat man vor einem Jahr nach Bern zurückbeordert. Und da frage ich mich schon, wenn du nicht mal in Eritrea den entscheidenden Beamten hast, dann erstaunt es mich ja wie nicht, dass in Bern auch nichts passiert mit diesen 12 Fällen. Du hast ja gar nicht die Verbindung dorthin. Zeigt, wie schwierig das Eritrea-Dossier ist und auch ein bisschen, wie aussichtslos das ist, dass wir eben die Vorfälle haben. Der Verbindungsbeamte ist nicht dort und in Bern gibt es sowieso gar keine Antwort.
Das ist ein so, oder? Weil die eritreische Regierung, eine Diktatur vom früheren Befreiungskämpfer Afewerki, oder die Diktatur, die will das auch gar nicht, weil die Flüchtlinge im Westen sind Einnahmequellen von Devisen, die es ganz dringend brauchen. Aber man müsste halt wirklich Druck ausüben. Also man kann nicht nur reden und einen Verbindungsbeamten dann nicht einmal in Asmara, der Hauptstadt von Eritrea, haben, sondern in Addis Abeba. Das bringt halt nichts. Man muss halt sagen, es gibt keine Entwicklungshilfe mehr, es gibt auch keine Unterstützung mehr. Sie haben ja einen Botschafter in Genf, an der UNO, muss halt den vielleicht einmal auf Bern zitieren, muss ein bisschen Druck ausüben, sonst bringt das nichts. Ich bin selber bald 30 Jahren mal in Eritrea gewesen. Ich war dort beim Schweizer Konsul gewesen. Das ist ein ehemaliger IKK-Mitarbeiter, der einfach am Morgen seine Hühner gefüttert hat und einen Schweizer Fahnen im Garten aufgezogen hat. Mehr hat er glaube ich nicht gemacht dort. Aber das ist schon dann wahnsinnig schwierig gewesen. Man muss Interesse halt auch einmal ein bisschen mit den Hinterbeinen vertreten. Und der Beat Jans hat das angekündigt und ich finde eigentlich Kritik aus Zürich richtig. Ich meine, er muss jetzt auch liefern, oder?
Er muss absolut liefern, weil gerade in diesen Asyldossier, oder, man merkt, es ist der Druck da von der Politik, es ist der Druck da auch von der Bevölkerung, dass man gewisse Lösungen erwartet. Und wenn man so konkrete Fälle hat, wo Leute profitieren vom Schutzstatus in der Schweiz, oder? Wo aber gleichzeitig ihre Kämpfe um Regime pro contra in der Schweiz austragen, muss man die Frage stellen, oder? Wie lange ist der Schutzstatus überhaupt noch angebracht? Weil wenn man das Regime, das aktuell an der Macht ist, unterstützt, dann können die Leute ja auch retour. Da gibt es für mich auch keinen Schutzstatus mehr, den man da aufrechterhalten muss. Aber die Frage ist, wie lange wird man in Bern noch zuschauen? Oder man schaut zu und arbeitet daran, aber passieren tut eigentlich nichts.
Der Damian Müller wird zitiert in dem NZZ-Artikel. Damian Müller, Ständerat der FDP Luzern. Man soll ein Rückübernahmeabkommen mit Eritrea aushandeln. Er sei bereit, mitzugehen mit dem Beat Jans. Was meinst du, was bringt das?
Ja, es ist immer so ein bisschen schwierig, oder? Ich glaube, jetzt braucht es wirklich harte Massnahmen. Ich glaube, der Beat Jans wird sicher in der Sommersession damit konfrontiert werden. Gerade die SVP hat man gesehen, hat ja sehr Druck gemacht jetzt in der Sondersession. Aber es liegt das Dossier an ihm. Und ich glaube, auch im Bundesrat gibt es eine Mehrheit, dass man da handelt. Also sicher die Bürgerlichen, die das unterstützen. Im Endeffekt wird jetzt sicher mal in der Sommersession abgerechnet, wo man dann sieht, wird da etwas gemacht. Und er wird auch dort sicher Stellung nehmen zu diesen 12 Fällen. Ich bin davon überzeugt.
Ja, und dann glaube ich, ultimativ ist halt wirklich, ob man bereit ist, andere Massnahmen zu ergreifen. Also eben Entwicklungshilfe, gut, die ist nicht gross in Eritrea, aber die könnte man ganz einstellen. Oder auch, dass man Überweisungen und Reisen von Eritreer heim und so, dass man dort halt irgendwie wieder Massnahmen beschliessen. Und da zweifle ich halt, ob es dann im Bundesrat oder im Parlament eine Mehrheit gibt für das, oder?
Ja, ich glaube, so an dem Eritrea-Dossier hat man auch schon in der Vergangenheit gesehen, sind glaube ich, ein paar Bundesräte so ein bisschen daran verzweifelt, dass man dort wirklich handeln kann. Aber die Problematik ist immer noch da. Und jetzt ist es an Beat Jans seine Aufgabe, aber er wird müssen sich mit anderen Massnahmen konfrontiert sehen. Ich glaube, die Entwicklungshilfe, wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, es kann trotzdem Druck aufbauen, dass man sagt, da bewegt sich etwas, aber der Ball liegt bei ihm.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafol. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Gut, jetzt gehen wir zu einem nächsten Thema. Es war ein Artikel in der Sonntagszeitung von Armin Müller, wo mal aufgezeigt hat, eben, in der Schweiz zahlen eigentlich Superreiche mehr Steuern und Abgaben als in den Nachbarländern. Für mich nicht wahnsinnig Neues, aber wir müssen es gleich behandeln, weil die Schweiz ist kein Steuerparadies für Reiche, schon gar nicht im Kanton Bern, wo ich wohne, aber auch im Kanton Zürich nicht, sondern man ist höchstens attraktiv für Unternehmen oder so, seit der OECD-Mindeststeuer auch nicht wahnsinnig, aber bei uns ist es wirklich die Behauptung von links, dass der Mittelstand zu viel zahlt und Superreiche überhaupt nichts zahlen, dass wir eine Steueroase sind für die ganze Welt, das stimmt schon lange nicht mehr.
Es ist eine paradoxe Situation für die Linken, weil jetzt haben wir linke Organisationen, die loben eben gerade die Schweiz, weil es hat eine Untersuchung gegeben, dass die Schweiz eben die besteuerten Milliardäre, Multimillionäre im Vergleich zum Mittelstand stärker als Deutschland und Österreich. Da hat es eine Vergleichsanalyse gegeben von einem NGO-Netzwerk Steuergerechtigkeit und Oxfam. Und ja, die Analyse, die hat eigentlich die jeweiligen Steuern und Abgabenquoten hat die verglichen mit der Belastung, die eine durchschnittliche Mittelstandsfamilie hat. Und jetzt sieht man eben, ja, die Belastung ist in Deutschland und in Österreich die ist höher. Aber an was liegt das effektiv? Es liegt eigentlich auch effektiv daran, dass der Mittelstand in Deutschland und Österreich einfach stärker belastet wird als in der Schweiz. Schwierige sowieso Analyse, wenn das immer so aus NGO-Kreisen kommt.
Ja, natürlich, oder? Weil das natürlich gemacht wird mit einem Hintergedanken. Und jetzt bei dieser NGO geht es wahrscheinlich eher um einen Hintergedanken in Deutschland und Österreich. Und die Studie zeigt aber, das ist schon noch interessant, müssen wir noch die Zahlen nennen, oder? Ein Milliardär zahlt in der Schweiz 32% Steuern, in Österreich 26% Steuern, in Deutschland ebenfalls 26%. Und trotzdem sind wir natürlich, wir sind eben auch, das zeigt, wir sind auch für andere Sachen halt bekannt und auch beliebt. Wir sind ein stabiles Land, wir sind ein sicheres Land, außer dort, wo die Eritreer gerade demonstrieren. Wir haben eben andere Sachen auch zu bieten. Das zeigt, dass auch sehr reiche Leute nicht nur auf die Steuern schauen, meiner Ansicht nach. Oder gehe ich da jetzt zu weit in der Interpretation?
Es ist sicher auch die Rechtssicherheit, die man hat. Oder wie man möchte umgehen mit Milliardären und Multimillionären. Man weiss, dass man in der Schweiz mit Steuern sehr vorsichtig natürlich ist. Es braucht eine Volksabstimmung. Gleichzeitig eben die ganze Lebensqualität, die natürlich die Schweiz bietet, muss man sagen, ist sicher ein entscheidender Faktor. Die Sicherheit ist ein entscheidender Faktor. Wir sind attraktiv und man darf sich auch freuen, dass man eben attraktiv ist und Leute mit so einer Finanzkraft anzieht. Weil wenn wir die nicht haben, müssen wir sagen, irgendwann mal, wer zahlt denn noch die Steuern? Wer zahlt denn noch die Ausgleich? Und das ist dann schon ein wichtiger Gedanke, dass man sieht, zum Glück kommen die Leute zu uns und wollen sich in der Schweiz gemütlich machen, weil sie bringen das Kapital. Und es ist entscheidend, dass wir so auch ganz viele Sachen können überhaupt finanzieren können.
Genau. Vielleicht noch ein wichtiges Detail, weil auch die Debatte von links immer ein bisschen komisch ist. Oder der Unterschied macht, dass wir eine Vermögenssteuer haben. Das kennen die anderen Nachbarländer, eigentlich die allermeisten Länder auf der Welt kennen das nicht. Wir haben so eine Vermögenssteuer. Und das trifft natürlich Leute, die Vermögen haben, ganz besonders. Und das ist wie eine zusätzliche Steuer auf den Vermögensertrag, faktisch, oder? Und das muss man schon sehen, jetzt, wo offenbar wieder eine Debatte von links und teilweise von der Mitte wird da gezettelt, oder, für eine Erbschaftssteuer. Das ist natürlich dann komplett absurd, wenn wir dann beides hätten. Also Einkommen oder alle vier Sachen. Also Einkommensteuer wird besteuert, Vermögen wird besteuert und Erbschaften werden auch noch besteuert. Also drei Sachen, dreimal hintereinander. Und ich meine, das ist schon der Unterschied, dass andere Länder vielleicht eben eine Erbschaftssteuer haben, die aber sehr tief ist in der Regel. Und wir haben eine Vermögenssteuer, die schon sehr schnell greift.
Sie greift schon sehr schnell und trotzdem, eben, man sieht, die Schweiz ist attraktiv, auf jeden Fall. Es darf aber auf keinen Fall jetzt so sein, dass linke Organisationen das wie so als Steigbügelhalter nutzen, die Studie und sagen, hey, wir können uns eigentlich ja fast sogar noch mehr leisten, oder? Im Vergleich zu den anderen, der Mittelstand wird weniger stark belastet. Dort gibt es eigentlich auch noch Potenzial. Offen würden sie natürlich das nie sagen, aber es ist eine Tatsache, all die Umverteilungsmethoden treffen ja vor allem den Mittelstand sehr, sehr stark. Und wenn man sich dann bewusst ist, ja, in den anderen Ländern geht es dem Mittelstand schlechter, sieht man, dass da noch Potenzial wäre. Aber, würde man natürlich nie offen sagen, aber eben, das Portemonnaie von anderen muss ja bei den Linken immer anheben.
Genau, das Geld der anderen ist die Einnahmequelle von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. bekämpfen muss man dann so Sachen mit einem Referendum. Und das müssen wir schon noch. Das ist zwar schon letzte Woche erschienen, das Interview von der Katharina Fontana in der NZZ mit dem Verfassungsrechtler Stefan Schmid und dem Historiker Tobias Straumann. Weil vor 150 Jahren ist etwas wirklich Spezielles passiert, nämlich mit der Verfassungsrevision von 1874 hat man das Referendum eingeführt. Und die beiden, die hier interviewt werden, die sagen, mit dem Referendum ist eigentlich die Schweiz zum Sonderfall geworden. Und ich glaube, das kann man fast nicht genug stark werten. Ich empfehle das auch wirklich allen zu lesen. Weil's natürlich, ich teile natürlich die Ansicht, weil mit dem Referendum, das versteht man im Ausland ja sehr oft nicht, das ist ja nicht nur abstimmen, sondern das Referendum hat ganz, ganz, ganz viele Wirkungen weit vorne dran. Ich kann mich erinnern an meine Einführungsvorlesung politische Wissenschaften, oder? Da hat man uns erklärt, in 9 von 10 Fällen wird mit dem Referendum nur gedroht und es wird gar nicht gemacht. Mhm. Aber die Referendumsdrohung, wenn sie von Organisationen und Parteien kommt, die für referendumsfähig sind, hat die bereits einen Einfluss auf das politische Geschehen, auf den politischen Prozess. Und das ist eigentlich die grosse Wirkung, die die Schweiz ja irgendwo durch eben schon zum Sonderfall macht. Wie siehst du das?
Ja, also man darf sicher mal die direkte Demokratie loben. Und eben gerade der Effekt, wo ein Referendum kann haben, oder? Man tut von Anfang an die entscheidenden Kreise mit einbeziehen. Man weiss auch im Parlament, man weiss auch im Bundesrat ganz genau, hey, wenn wir zu weit gehen, ist die Referendumsdrohung da. Und sie ist auch real, je nachdem, welche Organisation die macht. Oder teilweise kann sie auch überraschend sein. Jetzt gerade beim Stromgesetz, wo man sagen, hat man eine kleine Gruppe von Naturschützern kam am Anfang und jetzt entscheiden wir doch über das Stromgesetz als Schweizer Gesellschaft. Und das darf man an dieser Stelle loben. Und gerade den Moment möchte ich ja nutzen und sagen, wir brauchen sogar noch mehr direkte Demokratie. Also ich bin absolut dafür, dass wir zum Beispiel ein Finanzreferendum haben auf Bundesebene, dass die Bevölkerung mehr kann über die Finanzen mitentscheiden. Man müsste auch darüber reden, ein Verordnungsreferendum, oder? Gerade beim Bundesrat, wenn der Verordnung entlässt, die nicht dem Referendum untersteht, dass dort auch die Bevölkerung mitreden kann. Jetzt wäre es vielleicht sogar an der Zeit, zu sagen, wir brauchen noch mehr direkte Demokratie bei dem 150-Jahr-Jubiläum.
Ja, das ist einfach schwierig und das kommt das einzuführen, das kommt in dem Interview auch raus, oder? Die Bedingungen für die Einführung von dem Referendum sind ja schon ein bisschen speziell gewesen, oder? Es hat eine Art Elitekritik gegeben, und zwar sowohl von den Radikalen, die später so ein bisschen, sagen wir, die Urzellen von der Linken gewesen sind, wie von den Demokraten, die vielleicht, kann man vielleicht ein bisschen sagen, die Urzellen von der BGB, später SVP, war, wie von katholisch-konservativen Seiten, weil alle haben ein bisschen Mühe gehabt mit dieser freisinnigen Machtpolitik. Darum hat man sich ein bisschen verbrüdern und auf so eine systemische Änderung. Heute fehlen die Mehrheiten. Die SVP ist mit der Einführung des Finanzreferendums x-mal gescheitert. Mhm. Oder? Auch ein Verordnungsveto oder ein Verordnungsreferendum, das ich sehr würde unterstützen, oder? Zum Bundesverwaltung ein bisschen an die Kandare zu nehmen. Da kommt man irgendwie im Moment nicht weiter. Es bräuchte dort wahrscheinlich, glaube ich, den Anstoß von außen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Volksinitiative für ein Finanzreferendum oder ein Verordnungsveto, Schrägstrich-Referendum, irgendwie vielleicht noch könnte Sinn machen.
Ich glaube, das würde total Sinn machen. Und ich wäre entzückt, wenn das jemand an die Hand nehmen würde und sagen, jetzt nach 150 Jahren können wir sogar einen Schritt weitermachen und die direkte Demokratie noch weiter ausbauen. Es würde das Ausland grauenhaft aufregen, es würde die Verwaltung grauenhaft aufregen, es würde die EU gewaltig aufregen. Und es wäre wirklich eine super Gelegenheit, das jetzt zu machen.
Und es würde aber die Bürgerinnen und Bürger stärken. Und ich wollte nur noch schnell, ich werde das auch unten dran verlinken, ein Interview, wo der René Scheu vom Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik mit dem Bruno S. Frey, einem grossen Ökonom von der Uni Zürich, gemacht hat, über so ein bisschen die politökonomische Seite. Und er, seine These, die er auch begründet, dann, wer mitentscheidet, der engagiert sich stärker. Aber es ist halt eben, wenn Bürgerinnen und Bürger 4-mal im Jahr können entscheiden, dann sind sie viel näher integriert im politischen Prozess, im politischen System. Sie engagieren sich dann auch auf Gemeindeebene oder so mehr. Das ist die Keimzelle der Demokratie. Ich glaube eben auch, und das ist der grosse Irrtum von unseren EU-Freunden, oder? Irgendwie in der Schweiz und außerhalb, dass eben die Art von Demokratie, die man vor 150 Jahren bei uns eingeführt hat, mit dem Referendum, später dann 1891 noch mit der Initiative, dass die irgendwo durch ein moderner, aufklärerischer, zeitgemäßer, nehmen wir das Wort, das immer links verwendet, zeitgemäßer eigentlich ist, als da die bloße repräsentative, hochbürokratische, elitäre Demokratie, die sie in der Schweiz einführen mit Hilfe des Rahmenabkommens und die unsere Nachbarländer kennen, oder?
Ja, gerade noch so zum Schluss noch eine Anekdote. Ich habe ein Interview gesehen von der einen Anwältin beim EGMR-Urteil zu den Klimaseniorinnen. Und sie hat dann gesagt, ja, in der Schweiz ist es noch problematisch, die haben eben Referenden. Und das ist das beste Beispiel, das zeigt, wie wichtig das ist, wenn das Anwalt am EGMR aufregt, dass die Schweiz eben selber darüber entscheidet, was Klimapolitik ist, dann müssen wir das sogar noch ausbauen. Das ist ein super Instrument und gibt der Bevölkerung eben im Endeffekt die Macht, die es auch verdient hat.
Das ist ein sehr guter Hinweis, weil also ich bin ja abwesend gewesen, wo das Urteil kam, aber es ist genau um das gegangen. Es ist letztlich darum gegangen, dass ein paar Richter sagen, demokratische Entscheide dürfen nicht von dem tumben, blöden Volk gemacht werden, sondern da braucht es eine edle Elite. Die edle Elite, die hat sich auch getroffen in Basel, heute nämlich. Nämlich, das sind die deutschsprachigen Innenminister gewesen. Die haben sich da getroffen in Basel und haben ein bisschen geredet miteinander. Ich weiss gar nicht genau, warum das so unglaublich toll ist. Thea Media hat sogar einen Ticker gemacht. Aber das Interessante, als ich darüber gestürkelt bin, Nancy Faeser, das ist die deutsche Innenministerin. Deutschland macht ja schon lange Grenzkontrollen gegenüber der Schweiz. Die sagt, nein, also die Grenzkontrollen dürfen wir also nicht lockern. Im Gegenteil, wir werden die Grenzkontrollen noch ausweiten. Das ist so die eine Stimme. Sie ist eine Sozialdemokratin. Und dann haben wir den Sozialdemokrat Beat Jans. Wir haben die Sendung angefangen mit ihm, wir beenden sie mit ihm. Wo sagt, ja nein, also wir machen keine Grenzkontrolle an den Südgrenzen in Chiasso. Das ist eine alte Forderung von der SVP, wo der Beat Jans und die anderen immer ablehnen. Das geht gar nicht. Ich habe ihn auch schon selber gefragt, einmal nach einer Medienkonferenz und so. Nein, er hätte die Leute nicht dafür, hat er behauptet. Und das ging gar nicht, das gäbe den Staus und so. Also zwei Politiker aus der gleichen Partei, die eine die Kass, sie will es noch verstärken, der andere sagt, es geht gar nicht. Was ist da falsch?
Es ist wirklich total falsch. Ich glaube, gerade die Corona-Zeit hat uns ja bewiesen, dass man an der Schweizer Grenze sehr wohl Grenzkontrollen machen kann. Und zwar sehr, sehr radikal. Und man will nicht sagen, man will die Asylproblematik lösen und gleichzeitig eine Massnahme, Grenzkontrolle, die entscheidend wäre, kann man sagen, kann man nicht einführen. Dann müsste man eher als Beat Jans alles dafür machen, dass man das einführen kann.
Ja, das müssen wir. Und wir hoffen, dass der Beat Jans die Lösung findet für Grenzkontrolle, die Lösung findet für die Eritreer. Und damit war es. Das war Bern einfach am Montag, 22. April. Wir wünschen einen guten Montag, einen guten Start in die Woche. Bleibt uns treu, schaltet morgen wieder ein und denkt daran, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.